Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass die Schweiz den OECD-Standard bei der Amtshilfe in Steuersachen gemäß Artikel 26 des OECD-Musterabkommens übernehmen will.
Zu Deutsch, die Schweizer Regierung verzichtet auf die Unterscheidung zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung und damit auf den Grundpfeiler des Bankkundengeheimnisses. Mit anderen Worten, sie tut, was sie nie tun wollte. Ein geschichtsträchtiger Entscheid, der Reaktionen auslöst. Von einem erleichterten endlich links bis zu wütendem Protest rechts. Wir kommen gleich ausführlich auf all das zu sprechen. Die weiteren Themen des Tages. Thomas Zeltner, der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, tritt zurück. Swiss Re erhöht ihr Aktienkapital und bereitet damit den Einstieg des US-Finanziers Warren Buffett vor. In Madagaskar verlangt die Opposition den Rücktritt des Präsidenten, aber verwahrt sich gegen den Vorwurf zu putschen. Und in Paris entwirft man die Zukunft. Die Stadt soll nicht nur über die Ringautobahn hinaus wuchern, sondern darüber hinaus reichen. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Nicht am Schweizer Bankkundengeheimnis rütteln, hieß es gebetsmühlenartig noch vor Wochen. Vorderhand nicht am Bankgeheimnis rütteln, hieß es noch vor einer Woche. Jetzt wird gerüttelt und mehr. Monika Zumbrunn fasst zusammen, und zwar einen vermutlich historischen Tag in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte.
Der Bundesrat will die Amtshilfe gegenüber anderen Ländern ausbauen. Er sei bereit, nicht nur wie bisher bei Steuerbetrug Amtshilfe zu leisten, sondern auch bei Steuerhinterziehung, sagt der Finanzminister Hans-Rudolf Merz vor den Medien.
Das erlaubt den Informationsaustausch im Einzelfall auf konkrete und begründete Anfrage. Das Bankgeheimnis bleibt bestehen.
Den automatischen Informationsaustausch, wie er vom Ausland verschiedentlich gefordert wird, lehnt der Bundesrat nach wie vor ab. Die Neuerungen gelten zudem nur für Bankkunden aus dem Ausland. Für in der Schweiz ansässige Steuerpflichtige ändert sich nichts. Ob das Thema Schwarze Liste nun vom Tisch sei, konnte Bundesrat Merz nicht sagen. Aber
dieser Schritt wird zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und der internationalen Bedeutung unseres Finanzplatz Schweiz beitragen.
Der Bundesrat will nun die bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen neu verhandeln. Derzeit bestehen solche Abkommen mit über 70 Ländern. Für die Verhandlungen stellt der Bundesrat mehrere Bedingungen. So verlangt er zum Beispiel faire Übergangslösungen und dass Diskriminierungen im Markt der grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen beseitigt werden müssten.
Monika Zumbrunn zum Tag, an dem die Schweiz dem Ausland gegenüber auf den Unterschied Steuerhinterziehung, Steuerbetrug verzichtete. Philipp Burkhardt leitet unser Bundeshausstudio. Frage an Sie, was ist hier geschehen? Ist das jetzt wirklich das Ende des Bankkundengeheimnisses, wie wir es kannten?
Für Schweizer Bankkundinnen und Kunden bleibt eigentlich alles beim Alten. Für ausländische Kunden jedoch will der Bundesrat ein wesentliches Loch in den bisherigen Schutzwall schlagen. Das war noch bis vor ein paar Wochen völlig undenkbar. In dem Sinne ist das Bankgeheimnis nicht am Ende, aber es hat sich einer Notoperation unterziehen müssen und sieht nun nicht mehr ganz so kräftig aus wie bisher.
Die Schweizer Regierung bietet an, wir halten uns jetzt auch an die OECD-Richtlinien, also hören mit diesem Unterschied auf, von dem immer diskutiert wurde. Sie signalisiert aber, dass man selber auch einiges erwartet, von der EU speziell.
Genau. Bemerkenswert ist, dass der Bundesrat sein Nachgeben bei der Steuerhinterziehung mit Forderungen an die EU bei der Zinsbesteuerung verknüpft. Der Bundesrat ist nicht mehr länger bereit, Zinsen von ausländischen Kunden auf Schweizer Bankkonten zu einem Satz von 35% zu besteuern. Er will einen tieferen Steuersatz. Die Landesregierung macht damit im Verhältnis zur EU ein neues Feld auf und riskiert damit, einige EU-Staaten zu verärgern. Ob das eine schlaue Taktik ist in der jetzigen Situation, das wird sich weisen.
Und dieser Frage, wie verschiedenen anderen, gehen wir gleich nach. Wir hören gleich genaueres dazu vom Finanzminister. Wir bringen Reaktionen aus der Politik, aus der Wirtschaft. Wir sprechen mit dem Bankenspezialisten Manuel Ammann von der Uni St. Gallen über die Schweizer Position und wir fragen in Brüssel nach. All das und mehr nach dem Nachrichtenüberblick. Thomas Fuchs.
Der Direktor des Bundesamtes für Gesundheit, Thomas Zeltner, tritt auf Ende Jahr zurück. Der bald 62-Jährige leitet das BAG seit 1991. Er wolle nicht als Sesselkleber in die Geschichte eingehen und sich vermehrt in internationalen Organisationen engagieren. Als BAG-Direktor kämpfte Zeltner insbesondere für die Entwicklung und Umsetzung verschiedener nationaler Gesundheitsvorsorgeprogramme, so in der AIDS-Aufklärung. Dies brachte ihm auch Kritik ein. Besonders die Rechte warf ihm immer wieder gesundheitspolitischen Aktivismus vor. Der Bund will mit einer neuen Massnahme verhindern, dass Familienzulagen mehrfach bezogen werden. Das Innendepartement schlägt vor, ein Familienzulagenregister aufzubauen. Darin sollen sämtliche Kinder mit Wohnsitz in der Schweiz und im Ausland erfasst werden, für die eine schweizerische Familienzulage ausbezahlt wird. Die Aktionäre des Rückversicherungskonzerns Swiss Re haben einer Kapitalerhöhung um insgesamt 5 Milliarden Franken zugestimmt. Swiss Re hatte sich im vergangenen Jahr mit US-Hypothekenpapieren verspekuliert und mehrere hundert Millionen Franken Verlust geschrieben. Mit der Kapitalerhöhung ist der Weg frei für den Einstieg des US-Investors Warren Buffett. Im Streit um die Höhe der Preise für Hörgeräte haben sich der Bund und die Hörgerätebranche geeinigt. Das Bundesamt für Sozialversicherung, BSV, erhält während 2 Jahren 40% Rabatt. Der Bund spart damit 17 Millionen Franken. Später soll dann eine langfristige Regelung getroffen werden. Um Kosten zu senken, wollten AHV und IV Hörgeräte direkt bei den Herstellern einkaufen. Das Bundesverwaltungsgericht stoppte den geplanten Direkteinkauf mit der Begründung, es fehle die gesetzliche Grundlage. 2 Tage nach dem Amoklauf von Winnenden hat die Polizei im deutschen Ennepetal einen 17-jährigen Schüler festgenommen. Laut den Ermittlern wurde damit möglicherweise eine weitere Bluttat verhindert. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurden Chemikalien und Bauanleitungen für Sprengsätze gefunden. Der Jugendliche soll die Tat für den 20. April angekündigt haben, den 10. Jahrestag des Schulmassakers im amerikanischen Littleton. Laut den Ermittlern bestreitete er, die Drohung ernst gemeint zu haben. Nun wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Im Zusammenhang mit der Bespitzelungsaffäre bei der Deutschen Telekom sind Wohnungen des früheren Führungsduos bei der Telekom, also von Klaus Zumwinkel und von Kai-Uwe Ricke, durchsucht worden. Ricke hat seinen Wohnsitz im zürcherischen Horgen, Zumwinkel hat einen Wohnsitz in Italien. Auch in der Zentrale der Deutschen Post in Bonn, wo Zumwinkel früher als Vorstandschef tätig war, gab es eine Durchsuchung. Der Deutschen Telekom wird vorgeworfen, Telefonverbindungen von Verwaltungsräten und Journalisten illegal abgehört zu haben. In den Kantonen Graubünden und Tessin sind 2 Lawinenabgänge glimpflich ausgegangen. Obwohl insgesamt 18 Personen mitgerissen wurden, gab es nur 2 Leichtverletzte. In diesen Tiss wurden laut der Polizei 8 Schüler und 2 Leiter von einer Lawine erfasst, am Pizzo Campolungo in der Leventina 8 Skitourenfahrer. Alle konnten sich aus eigener Kraft aus den Schneemassen befreien. Der Schweizer Didier Küsch ist der beste Riesenslalomfahrer der Saison. Im schwedischen Åre hat Küsch die kleine Kristallkugel gewonnen. Im letzten Weltcup-Riesenslalom der Saison fuhr der Neuenburger auf den 3. Platz hinter dem Österreicher Benjamin Reich und dem Amerikaner Ted Ligety. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 4.727 Punkten plus 1,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 7.147 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 53,19 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 19,03. In den südlichen Regionen der Schweiz sind heute frühlingshafte Temperaturen gemessen worden. In Tessin und in Südbünden kletterte das Quecksilber unter Föhneinfluss auf über 20 Grad. Und damit zur Wetterprognose. In der ganzen Schweiz scheint morgen die Sonne und es gibt 12 bis 16 Grad. Im Jura ziehen am Nachmittag immer mehr Wolken auf. Am Sonntag ist es im Norden wechselnd bewölkt und es fällt zeitweise Regen bei rund 10 Grad. Im Süden ist es sonnig und mit Nordföhn wieder bis 19 Grad warm. Und ein Hinweis: Achtung, Waldbrandgefahr. Wegen der trockenen Witterung ist es im Tessin verboten, im Freien Feuer zu entfachen.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Das Bankkundengeheimnis oder was davon übrig ist. Jedenfalls ändert sich da Zentrales. Was und wieso? Die Erklärungen von Bundesrat Merz. Applaus links, Protestgeheul rechts, die Reaktionen der Politik. Naja, aber jetzt nicht noch mehr, die Reaktion der Banken. Die Analyse des Experten Manuel Ammann von der Uni St. Gallen und die Einschätzung unserer Korrespondenten in Brüssel und im Bundeshaus. Zwei weitere Themen, Madagaskar, alle reden von Putsch, außer den Putschisten. Und Paris, eine große Stadt, soll endlich zur Großstadt werden. Echo der Zeit. Der Druck wurde offensichtlich zu groß. Die Schweiz wolle sich an die OECD-Richtlinien halten und den ominösen Unterschied zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung dem Ausland gegenüber mindestens fallen lassen, sagt der Bundesrat. Und Finanzminister Merz war derjenige, der diesen Entscheid hat verkünden müssen. Ausgerechnet er. Pascal Krauthammer.
Gemach, gemach, hieß es noch vor ein paar Tagen seitens des Finanzministers. Die bundesrätliche Strategie zum Bankgeheimnis wollte er eigentlich erst nächste Woche präsentieren. Doch dann hat eine Steuerburg nach der anderen die weiße Fahne gehisst, darunter Singapur, Hongkong und gestern auch Liechtenstein. Und plötzlich tauchte da auch noch eine beunruhigende schwarze Liste auf. Hans-Rudolf Merz.
Wir haben gestern festgestellt, dass offensichtlich das OECD-Sekretariat am 5. März ohne dass wir es gewusst haben, einen solchen Listenentwurf gemacht hat. Und das hat uns missbehagt.
Weil nämlich auch die Schweiz auf dieser Liste aufgeführt war, befürchtete man hierzulande schwerwiegende Nachteile für den Finanz- und Werkplatz. Wie schon Liechtenstein gestern, akzeptiert darum nun auch die Schweiz die OECD-Standards. Einen automatischen Informationsfluss soll es zwar nicht geben, die Schweiz bietet den Staaten bei Verdacht aber Amtshilfe an, nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei der milderen Form, bei der Steuerhinterziehung.
Natürlich ist das eine gewisse Erweiterung, die auch nicht bei allen Banken auf große Freude stößt. Aber auf der anderen Seite schafft es Rechtssicherheit. Es bedeutet, dass unser Finanzplatz ein Finanzplatz der Anerkennung, der Akzeptanz bleibt.
Zudem habe der Schweizer Finanzplatz weitere Trümpfe in der Hand, um zu verhindern, dass nun allzu viele Kundengelder abfließen. Merz nannte unter anderem die sichere Währung, das zuverlässige Bankensystem oder die politische Stabilität. Der Bundesrat wird nun in Verhandlungen treten mit der Staatengemeinschaft. Man unterwerfe sich den OECD-Standards nur, sagte Hans-Rudolf Merz kämpferisch, wenn die EU auch Zugeständnisse mache, und zwar bei der Zinsbesteuerung.
Das muss verhandelt werden.
Ob die Staatengemeinschaft auf diese Forderung eingehen wird, ist ungewiss. Ungewiss ist laut Hans-Rudolf Merz auch, ob die Schweiz die schwarzen Listen nun nicht mehr fürchten muss.
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich hoffe es natürlich. Und sicher haben sich mit unserem heutigen Entscheid die Voraussetzungen dazu verbessert.
Denn bald schon könnte das Schweizer Bankgeheimnis OECD-konform und damit für ausländische Steuerflüchtlinge weniger attraktiv sein.
Natürlich ist das eine Schwächung des absoluten Bankgeheimnisses. Aber ich glaube, auf die Dauer wäre die Schweiz schlecht beraten, wenn sie entgegen dem ganzen internationalen Druck, entgegen der ganzen internationalen Bewegung versuchen würde, auf Teufel komm raus, dieses Bankgeheimnis in absoluter, initialer Größe beizubehalten.
So die Rückzugsrhetorik des Finanzministers, der gleichzeitig die Schweizer Volksseele zu beruhigen versucht. Im Kern bleibe das Bankgeheimnis nämlich gewahrt. Für Herr und Frau Schweizer ändere sich mit der heutigen Ankündigung rein gar nichts, betonte Hans-Rudolf Merz zum Schluss.
Wir haben nach wie vor die Möglichkeit davon zu profitieren, dass der Staat, wenn wir in unseren Verhältnissen Ordnung haben, in unseren Konten und in unseren Bankbüchlein nichts zu suchen hat. Und insofern habe ich also nicht den Eindruck, dass es heute ein Beerdigungstag ist.
Das ist also die neue Linie, die vermutlich historische Wende von heute Mittag. Und die hat, wen wundert's, einiges ausgelöst. Marcel Jecke mit politischen Reaktionen. Heute hat kaum einer geschwiegen.
Die Schweiz habe unter dem Druck der G20-Staaten reagieren müssen, sagt Fulvio Pelli, Parteipräsident der FDP, und ist skeptisch.
Also ich zweifle, dass diese Operation für sich allein eine Stärkung des Finanzplatzes ist. Das wird eher eine Schwächung.
Die Schweiz dürfe nun nicht jeden beliebigen Druck nachgeben. Sie müsse ebenfalls Forderungen stellen.
Erstens müssen auch die anderen Staaten, die jetzt unter Druck seien, die genau gleiche Bedingungen erfüllen. Zweitens, die Machtpolitik der G20-Länder muss aufhören. Drittens, es gilt der Rechtsstaat. Amtshilfe bedeutet, dass die Behörden via gewisse Verfahren arbeiten und nicht mehr indirekt, wie der Fall war bei der Bezahlung von Bankangestellten, um Informationen zu bekommen, oder bei dieser Geschichte der Amerikaner, die die ganze UBS unter Druck gestellt haben.
Alle Finanzplätze müssten sich nun gleichzeitig bewegen, fordert auch CVP-Präsident Christoph Darbele.
Großbritannien, die uns immer die Leviten liest, also was sie machen, ist zum Teil höchsten Beschiss. Da darf man auch etwas strikter sein. Und diese Zinsbesteuerungsabkommen, wo man Steuern einkassiert für die EU, das muss sicher angepasst werden für die Zukunft.
Freude am Bundesratsentscheid hört man dagegen aus den Worten von SP-Präsident Christian Löwra.
Heute ist der Tag gekommen, wo die Übertreibungsbankgeheimnis zusammenfällt. Es ist eine Befriedigung. Wir haben in 3 Wochen mehr Fortschritte gemacht als in den 30 letzten Jahren.
Die Absicht des Bundesrates, nun sämtliche Doppelbesteuerungsabkommen neu auszuhandeln, werde keinen Erfolg haben, sagt Uli Leuenberger, Präsident der Grünen, voraus. Die Bedrohung mit der schwarzen Liste werde bleiben.
Die anderen Regierungen sind ja nicht so dumm, oder? Und die werden natürlich auch sehen, dass das wie ein Verzögerungsmanöver, dass man die ganze Sache auf die lange Bank schiebt und dass das nicht genügend ist für sie.
Die Grünen möchten sofort viel weitergehen und einen automatischen Informationsaustausch über ausländische Bankkunden einführen. Genau davor warnt die SVP. Der Bundesrat, der noch vor einer Woche das Bankgeheimnis verteidigt habe, sei nun eingeknickt. Die SVP verlangt, dass die Regierung Änderungen von Doppelbesteuerungsabkommen dem fakultativen Referendum unterstellt. SVP-Fraktionspräsident Kaspar Bader.
Die Lockerung dieses Bankkundengeheimnisses führt zu einer Verunsicherung. Es wird zu weiteren Abzügen von Liquidität führen. Das wird ganz klar nachteilig sein für unseren Finanzplatz. Das wird zu Arbeitsplatzverlust kommen und das erst noch in einer Krisensituation.
Kaspar Bader, SVP, im Beitrag von Marcel Jecke. Was heißt das alles, wenn man diese Stellungnahmen sozusagen addiert? Philipp Burkhardt ist mir im Bundeshaus zugeschaltet. Ist diese Linie, die ja jetzt mit einigen Gesetzesänderungen durchs Parlament gehen muss, ist diese neue Linie politisch mehrheitsfähig?
Im Parlament, würde ich sagen, dürften die abgeänderten Doppelbesteuerungsabkommen mit einigem Murren noch durchkommen. Aber die SVP hat ja das Referendum angedroht, wird das wohl auch durchziehen. Ob dann auch das Volk an der Urne die Aufweichung des Bankgeheimnisses akzeptieren wird, das ist eine andere Frage. Umfragen deuten darauf hin, dass der Bevölkerung das Bankgeheimnis für Schweizer Kundinnen und Kunden wesentlich ist, dass man aber ausländische Steuerhinterzieher nicht länger schützen will. Allerdings wird es sich die SVP nicht nehmen lassen, den Bundesrat als Regierung darzustellen, die am Gängelband der EU ist, die unter Druck gehandelt hat, und dass der Bundesrat seine Beschlüsse erst jetzt als Reaktion auf das Ausland präsentieren muss und nicht als vorausschauende eigene Strategie verkaufen kann. Das ist sicher nicht gerade ein Vorteil.
Umgekehrt wird das Ganze für die SVP auch nicht ganz ohne Risiko sein, wenn man sich dann als einzige Partei sozusagen vor die ausländischen Steuerhinterzieher stellt, oder ist das kein Problem?
Allerdings ist das eben genau auf der Linie der SVP, die bisher immer die Regierung als Nachvollzieherin der EU gesehen hat, und das wird auch in Zukunft weiterhin ihr Trumpf sein können, dass sie genau diese Strategie fahren kann. Also die Reihen wird sie damit schließen können.
Abschied vom Bankgeheimnis aus politischer Sicht jetzt erstmal, aber das ist ja nur das eine. Das andere ist die Sicht der Banken selber, die da betroffen sind, der einheimischen und der ausländischen, die in der Schweiz geschäften und die sich mit den Schweizern bisher unerbittlich gegen jegliche Lockerung gewehrt hatten. Wie tönt es da jetzt? Wirtschaftsredaktor Manuel Rentsch.
Die Schweizerische Bankiervereinigung hat an den Beschlüssen des Bundesrates mitgearbeitet und reagiert entsprechend zufrieden. Die Banken hoffen, der Druck aus dem Ausland nehme ab, sagt Pierre Mirabeau, Präsident der Bankiervereinigung.
Ich erwarte viel weniger Kritik von der Ausland und ich erwarte auf alle Fälle, dass die Schweiz nicht auf eine schwarze Liste kommt. Dass unsere Gegner, weil es handelt sich um einen Wirtschaftskrieg, man muss auch ganz bewusst davon sein, dass unsere Gegner die Staatsverträge respektieren.
Die Schweiz werde nun die Doppelbesteuerungsabkommen verhandeln und dabei solle die Schweiz Gegenleistungen erhalten. Dass der Bundesrat beim Bankgeheimnis Konzessionen gemacht habe, findet Pierre Mirabeau richtig.
Man kann immer standhalten, aber dann gibt es die Gefahr, dass man am Ende ganz allein und einen Pyrrhus-Sieg erreicht. Ich glaube, wir haben nicht nur an massiven Druck reagiert, wir haben auch gezeigt, dass wir Verantwortung bewusst sind.
Sehr aufmerksam verfolgen auch die Auslandbanken die Diskussion. Die Tochtergesellschaften ausländischer Banken verwalten hierzulande fast 1000 Milliarden Franken, wovon auch ein Teil Schwarzgelder sind. Der Geschäftsführer des Verbandes der Auslandbanken, Martin Maurer, geht davon aus, dass die in der Schweiz verwalteten Vermögen größtenteils hier bleiben werden, mangels Alternativen.
Wenn Sie gehen, wohin möchten Sie gehen? Sie haben gar keine große Wahl. Hongkong, Singapur sind im gleichen Boot, Liechtenstein im gleichen Boot. England ist einfach zu unsicher und Miami erst recht. Das sind ja noch so geschützte Offshore-Plätze ein wenig.
Insofern profitiere die Schweiz davon, dass auch auf anderen Finanzplätzen das Bankgeheimnis gelockert werde. Dass der Bundesrat die Amtshilfe für Steuerhinterziehung einführe, sei nachvollziehbar.
So wie Sie, verstehe ich das. Ich glaube, das Problem wäre ja gewesen, hätten wir versucht, hier einen sehr harten Kurs zu fahren, wäre dann der automatische Informationsaustausch gekommen. Das wäre dann der Aufhebung des Bankgeheimnisses grundsätzlich gewesen.
Gegen den automatischen Informationsaustausch wollen sich die Banken weiterhin vehement wehren.
Reaktionen bei den Banken, zusammengefasst von Manuel Rentsch. Was heißt das alles? Das und noch mehr wollte ich von Manuel Ammann wissen. Er ist Dozent für das Finanzwesen an der Uni St. Gallen und er leitet dort das Institut für Banken und Finanzen. Frage an ihn, ist das Bankgeheimnis mit der heutigen Erklärung des Bundesrates effektiv vom Tisch?
Wenn es mit der gegenwärtig vorgestellten Lösung seine Bewandtnis hat und das eine definitive Lösung ist, dann bleibt sehr viel übrig vom Bankgeheimnis. Denn die Hürden, um Informationen zu erhalten, die sind doch noch sehr hoch.
Aber der wichtigste quasi Verteidigungswall, den die Schweiz hatte, nämlich die Unterscheidung zwischen Betrug und Hinterziehung, fällt weg. Das heißt, der Zugang wird leichter.
Das ist richtig. Das heißt, er wird möglich, auch beim Tatbestand der Steuerhinterziehung. Nur, es muss ein konkreter Verdacht nachgewiesen werden können. Die um Amtshilfe ersuchenden ausländischen Behörden müssen konkrete Informationen bereits haben. Die ausländische Behörde muss den Kunden benennen können. Sie muss die Bank benennen können. Zumindest ist das so die Idee. Ob so in dieser restriktiven Form umgesetzt werden kann, das ist meines Erachtens jetzt noch offen. Da wird sicher auch von ausländischer Seite dann Widerstand geben. Aber in dieser restriktiven Form wären die Auswirkungen durchaus nicht so dramatisch.
Die Frage ist, ob das Ausland damit einverstanden ist. Wenn man Herrn Steinbrück und andere argumentieren hört, dürfte das schwer fallen zu glauben. Frage an Sie, ist das jetzt der Riss, der allenfalls auch mehr zum Einsturz bringt?
Das ist möglich, wobei das natürlich von der Schweiz in erster Linie abhängt, wie weit sie noch weiter nachgeben wird. Keine Frage ist, dass eben die EU insbesondere weitergehen möchte und auch bald schon entsprechend Druck ausüben werden wird, im Hinblick darauf, den automatischen Informationsaustausch einzuführen.
Man hat ja im Zusammenhang mit der EU geglaubt, mit der Zinsbesteuerung sei man das Problem mehr oder weniger los. Sie haben eine Lösung gefunden, die reicht. Wieso hat sie nicht gereicht?
Weil die ausländischen Staaten mehr wollen. Sie haben gemerkt, dass sie mit der Zinsbesteuerung über relativ wenige Erträge verfügen können. Und da kam natürlich dann schnell der Wunsch auf, noch mehr dieser Erträge unter ihre Kontrolle zu bringen.
Es werden jetzt einzelne Doppelbesteuerungsabkommen ausgehandelt werden müssen, neu ausgehandelt werden müssen. Ist nicht dieser Prozess allein schon dermaßen träge, dass ihn viele vielleicht nicht akzeptieren werden?
Das ist denkbar. Er ist vor allem eben ein langsamer Prozess und während dieses Prozesses besteht aber auch sehr viel Unsicherheit. Und meines Erachtens ist diese Unsicherheit für den Finanzplatz Schweiz fast gefährlicher als die Tatsache, dass eben das Big Bank-Geheimnis in Fragen der Steuerhinterziehung aufgeweicht wird. Denn die Kunden, die wissen ja jetzt nicht, in welche Richtung es effektiv gehen wird. Die werden sich fragen, ja, werden doch vielleicht eben Informationen auch ohne konkreten Verdacht irgendwann mal geliefert werden. Und solange diese Unsicherheit nicht beseitigt ist, könnte es sein, dass Kunden auch allenfalls wieder abwandern.
Das wäre dann ein sehr großer Schaden. Umgekehrt kann man sagen, wohin sollen die jetzt noch gehen? Singapur geht in Richtung OECD, Belgien, Luxemburg, Andorra, Liechtenstein, Österreich. Man kann irgendwo hin mit dem Geld. Also ist das möglich, dass das sozusagen den schweizerischen Finanzplatz rettet, dass auf alle gleichzeitig losgegangen wird?
Das ist sicher eine Erleichterung für den Finanzplatz und zweitens reden wir auch nicht über einen sehr, sehr großen Anteil über die in der Schweiz verwalteten Gelder. Also ich glaube, dass der Effekt relativ beschränkt sein wird, aber dass man eben mit dem einen oder anderen Abfluss sicherlich rechnen muss. Wohin diese Gelder gehen, hängt natürlich sehr stark von der konkreten Situation dieser Kunden ab. Ich meine, ganz große Kunden haben immer Möglichkeiten, es gibt nach wie vor Möglichkeiten, zum Teil direkt in der Höhle des Löwen, wenn ich das mal so formulieren darf, denken wir an Delaware oder andere Gegenden, wo durchaus noch Möglichkeiten da sind, um Gelder zu verstecken für große Kunden. Für kleinere Kunden kann ich mir vorstellen, dass die Nachfrage nach Tresorfächern größer würde, aber insgesamt rechne ich nicht mit tektonischen Verschiebungen für den Finanzplatz Schweiz.
Wäre nicht genau das die richtige Strategie für die Schweiz gewesen, dass man von Anfang an sich kooperativ gezeigt hätte, dass man von Anfang an gesagt hätte, wir wollen nicht die Hehler der Welt oder Europas sein, aber wir machen nur mit, wenn das überall gleichzeitig geschieht, wenn es eben keine Höhlen des Löwen mehr gibt.
Es ist richtig, dass die Schweiz hier eine eher unklare Strategie verfolgt hat. Und ich glaube, wenn man jetzt die Zukunft sich anschaut, dann wäre es eben genauso wichtig, dass die Fehler der Vergangenheit nicht nochmals gemacht werden, sondern dass einerseits eine Strategie beschlossen wird, wie weiterhin mit dem Problem umgegangen werden wird, weil das Problem wird so nicht verschwinden, das ist jetzt bereits absehbar. Und andererseits vor allem aber auch für den Finanzplatz selbst eine Strategie gefahren wird, die eben nicht mehr in erster Linie auf dem Bankgeheimnis beruht.
Was heißen würde, wenn ich jetzt Herr Merz wäre, würden Sie mir empfehlen, ich soll morgen nach London gehen und sagen, wir hören auf mit dieser Unterscheidung, aber wir verlangen, dass das überall gilt und letztlich, selbst wenn es auf den automatischen Datenaustausch hinausläuft, er muss einfach für alle gelten.
Nein, ich glaube, das wird sicher nicht die Position der Schweiz sein. Ich glaube, der Schaden für den Schweizer Finanzplatz, wenn es zum automatischen Informationsaustausch käme in naher Zukunft, der wäre doch nach wie vor beträchtlich. Die Strategie müsste eigentlich sein, aus Sicht des Finanzplatzes, eben den automatischen Informationsaustausch zu verhindern, aber eben zu kooperieren, wie das jetzt vorgeschlagen werden wird und gleichzeitig für den Finanzplatz eine Strategie vorzusehen, die nicht mehr in erster Linie auf der Säule Bankgeheimnis baut. Selbstverständlich soll man diesen Wettbewerbsvorteil aber nutzen, solange es ihn noch gibt.
Professor Manuel Ammann von der Universität St. Gallen. Ich bin jetzt verbunden mit Thomas Oberer in Brüssel bei der EU und wieder mit Philipp Burkhardt, unserem Bundeshausredaktor. Frage an Sie zuerst. Wir haben jetzt ganz zum Schluss dieses Gesprächs mit Professor Ammann von der Strategie gesprochen, welche die Schweiz einschlagen könnte, müsste. Sehen Sie nach alledem, was wir heute Mittag gehört haben, eine eigene Strategie der Schweizer Regierung oder ist anzunehmen, dass man einfach weiter Schritt für Schritt zurückweicht, je nachdem, wie groß der Druck ist?
Also offen gestanden sehe ich überhaupt keine Strategie. Die Mehrheit der Landesregierung ist noch bis vor kurzem ja davon ausgegangen, dass sich das Bankgeheimnis in der heutigen Form halten ließe. Der Bundesrat rennt der Entwicklung immer einen Schritt hinterher, packt die Probleme immer erst dann an, wenn man nur noch reagieren kann, ganz nach dem Motto eins nach dem anderen und immer nur dann, wenn es anders wirklich nicht mehr geht.
Aber man hat diesen Schritt jetzt gemacht. Thomas Oberer in Brüssel, wie reagiert die EU? Ist man da jetzt zufrieden, dass man die Burg geknackt hat sozusagen?
Ja, natürlich, hier in Brüssel ist man sehr erfreut. Man hat das mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, hat es geheißen. Die EU habe sich ja schon immer für mehr Transparenz bei Steuerdelikten eingesetzt. Auch in Berlin, London, Paris, da ist man zufrieden. Aber man macht auch klar, noch müssten die politischen Zugeständnisse auch tatsächlich dann in konkrete Abkommen umgesetzt werden.
Bundesrat Merz, Bundespräsident Merz hat in seiner Pressekonferenz gesagt, ja, die Unterscheidung wird aufgehoben, aber es muss ein Gegengeschäft geben. Wir werden das nicht einfach so nur hinnehmen. Er verlangt jetzt, dass die Zinsbesteuerung reduziert wird, damit die Sätze sich ungefähr dem entsprechen, was auch in anderen Ländern, zum Beispiel Deutschland, abgezogen wird. Das klingt ja plausibel. Ist es das aus EU-Sicht?
Nein, man muss sagen, aus Brüsseler Sicht ist dies nicht plausibel. Die EU-Kommission sagt zwar, es gebe tatsächlich in den einzelnen EU-Staaten für das jeweils eigene Gebiet ganz unterschiedlich hohe Abgeltungssteuern. Die kann man im weitesten Sinn mit der Quellensteuer bei der Zinsbesteuerung vergleichen. Aber es ist eben wichtig, Steuerpolitik ist in der EU immer noch die alleinige Domäne der einzelnen Mitgliedstaaten. Brüssel hat zur Höhe von Steuersätzen nichts zu sagen. Zudem heißt es in Brüssel heute, die EU mische sich ja auch nicht ein, was innerhalb der Schweiz für Quellensteuersätze gelten. Im Moment läuft in Sachen Zinsbesteuerung EU-intern eine ganz andere Diskussion, ob man eben das System auf juristische Personen, auf Dividenden ausdehnen soll, damit schlussendlich mehr Geld in die leeren Staatskassen zurückfließt. Kommt dies EU-intern durch, muss die Schweiz wohl mitmachen.
Und letztlich, aber es ist ja so, dass in der EU diese ganzen Zinsbesteuerungsgeschichten nur gelten den drei Ländern Luxemburg, Österreich und Belgien gegenüber. Alle anderen haben schon den automatischen Informationsaustausch. Läuft die EU-Politik letztlich darauf hinaus? Also will man letztlich von der Schweiz auch den freien Informationsaustausch?
Ja, das muss man ganz klar mit Ja beantworten. Auch wenn sich einzelne Bankgeheimniskritiker vielleicht vorerst damit zufrieden geben, was man heute gehört hat. Vor allem Frankreich, Deutschland und auch die EU-Kommission, die haben immer wieder gesagt, ihr langfristiges Ziel ist es, dass eben die Schweiz, Luxemburg und auch Österreich alle verfügbaren Informationen im Bereich Steuern liefern. Das heißt eben automatisch die Kontodaten von allen ausländischen Bankkunden liefern und damit de facto das Bankgeheimnis vollständig aufheben. Sie haben es gesagt, innerhalb der EU haben eben außer Luxemburg, Österreich und im Moment noch Belgien alle Länder bereits diesen automatischen, uneingeschränkten Informationsaustausch. Und das versteht man natürlich nicht mehr, dass jetzt immer noch diese drei Länder inklusive der Schweiz die Ausnahme haben. Und ich denke, in Sachen Abwehr dieses Automatismus, den will man ja aus Schweizer Sicht, vor allem aus Schweizer Bankensicht, unbedingt vermeiden. Zur Abwehr dieses Automatismus muss die Schweiz jetzt auf Verbündete innerhalb der EU setzen. Luxemburg hat heute bereits angekündigt, sie werde sich EU-intern mit allen Mitteln gegen einen solchen Automatismus wehren.
Philipp Burkhardt, lässt sich jetzt schon sagen, was das bedeutet für die spätere politische Diskussion in der Schweiz, wenn Thomas Oberer jetzt sagt, dass früher oder später das Thema automatischer Informationsaustausch eben doch wieder aufs Tapet kommen wird?
Also ich bin vor allem erstaunt, dass der Bundesrat jetzt eine Diskussion über die Zinsbesteuerung von sich aus eröffnet, wenn er weiß, dass die Alternative, wenn man da nicht zu einer Einigung kommt, eben nur der automatische Informationsaustausch sein kann. Das Abkommen mit der EU läuft ja erst 2013 aus, gibt also keine Not, jetzt schon Forderungen zu stellen. Und offenbar ist das eine Strategie, das jetzt zu verknüpfen mit dem Nachgeben bei der Steuerhinterziehung. Aber ich denke, das ist eine Hochrisikostrategie.
Einschätzungen, Informationen von Philipp Burkhardt im Bundeshaus und Thomas Oberer bei der EU in Brüssel. Wir haben noch mehr zum Thema, aber nicht hier im Echo, sondern im Dossier der Online-Redaktion. Wie funktioniert das Bankgeheimnis, Reaktionen auf den heutigen Entscheid und der Weg dahin? Chronik einer Art Untergang auf drs.ch. Das sind die weiteren Themen im Echo der Zeit hier. Jetzt Madagaskar, die Opposition will den Präsidenten verjagen, aber keinen Putsch. Und Paris, seine Größe, seine Zukunft. Auf Madagaskar spitzt sich der Machtkampf zwischen dem gewählten Präsidenten und seinem Opponenten immer mehr zu. Der Präsident verschanzt sich in seinem Palast, nachdem sich ein Teil des Militärs von ihm abgewandt und Panzer in die Hauptstadt gebracht hat. Afrika-Korrespondent Rudi Küng über die bedrohliche Lage auf der größten Insel Afrikas.
Madagaskar hat zwei Präsidenten. Einen gewählten, Marc Ravalomanana, Unternehmer, 59-jährig, und einen selbsternannten, Ange Rajoel, ebenfalls Unternehmer, 34 Jahre alt. Madagaskar hat auch zwei Premierminister, einen von Ravalomanans und einen von Rajoels Gnaden. Rajoel bekämpft den Präsidenten, weil dieser ein verschwenderischer Diktator sei, Ackerland an die südkoreanische Firma Daewoo verscherbelt und trotz Wirtschaftsaufschwungs die Armut zu wenig bekämpft habe. Heute nun haben sich nach einem Aufruf des Präsidenten, ihn zu schützen, dessen Getreuen vor dem Präsidentenpalast versammelt, derweil sich auf dem Platz des 13. Mai einmal mehr die Anhänger seines Gegenspielers einfanden. Die Positionen der beiden Kontrahenten scheinen unversöhnlich. Beide befürworten zwar eine nationale Konferenz, die Opposition beharrt aber auf Vorbedingungen. Sie verlangten, dass die Regierung damit aufhöre, ihre Leute juristisch zu verfolgen und zu verhaften, sowie Waffen im Land zu verteilen, erklärt ein Sprecher von Ange Rajoel gegenüber Radio France International. Auch wollten sie Zugang zum nationalen Radio und Fernsehen.
Nous n'avons pas accès à la radio nationale et à la télévision nationale malgache.
Das Lager von Präsident Ravalomanan ruft alle Parteien dazu auf, an der nationalen Konferenz teilzunehmen und warnt vor Schlimmerem.
Nous avons œuvré d'une manière très engagée dans le sens de l'organisation des différents dialogues entre les négociateurs.
Die Regierungspartei habe sehr engagiert die Organisation dieser Gespräche vorbereitet und alle sollten dabei sein, es sei der einzige Weg aus der Krise, sonst drohe diese zur Katastrophe zu werden. Inzwischen hat der Machtkampf in Madagaskar, dem bereits 140 Menschen zum Opfer gefallen sind, auch auf die Armee übergegriffen. Ein Teil der Armee steht nicht mehr hinter dem Präsidenten, hat den Armeechef für abgesetzt erklärt und nach eigenen Angaben Panzer in der Hauptstadt Tananarivo versteckt. Ihr Anführer, Oberst Noel, hat heute unverhohlen den Rücktritt des Präsidenten verlangt.
L'essentiel c'est qu'il parte. On veut que le président parte. Donc il doit directement démissionner.
Oberst Noel ist überzeugt, dass Präsident Ravalomanan dem Druck weichen und es zu keinen militärischen Kämpfen kommen werde. Tatsächlich scheint der Präsident zusehends an Unterstützung zu verlieren, wenn sich auch das Kräfteverhältnis der beiden gegnerischen Lager nur schwer abschätzen lässt. Einmal mehr zirkulieren auch Gerüchte, wonach Präsident Ravalomanan südafrikanische Söldner zu Hilfe rufe, während andererseits der Opposition vorgeworfen wird, im Dienst der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich zu stehen. Unter Ravalomanan hat Frankreich an Einfluss auf der riesigen, an Ressourcen reichen Insel verloren. Kenner Madagaskars haben aber die Hoffnung auf eine friedliche Lösung noch nicht aufgegeben und verweisen unter anderem darauf, dass sich die beiden Premierminister schon getroffen und offenkundig friedfertig miteinander diskutiert haben.
Rudi Küng ist deres Afrika-Korrespondent. Die Ambitionen von Nicolas Sarkozy scheinen keine Grenzen zu kennen. Das gilt auch, wenn es um seine Hauptstadt Paris geht. Monsieur le Président will, dass die Lichterstadt wieder leuchtet in dieser Welt. Darüber, wie das zu erreichen ist, haben 10 Star-Architekten im Auftrag von Sarkozy nachgedacht, skizziert. 6 Franzosen, 4 Ausländer, unter ihnen Jean Nouvel, Roland Castro, Richard Rogers. Sie alle kommen zum gleichen Resultat, zur gleichen Erkenntnis. Die Zukunft liegt jenseits der Stadtgrenze. In der Banlieue, Philipp Scholkmann.
Im Grunde ist Paris ein Winzling. Es ließe sich mit seinen 2 Millionen Menschen fast in die Stadtgrenzen von Zürich einpassen. So groß oder so klein nur ist der Kern innerhalb des Peripherik der Ringstraße, der als Stadt Paris verwaltet wird. In diesem Kern drängt sich fast alles, die Dienstleistungen, der Tourismus und die historische Architektur, die Paris immerhin noch zur meistbesuchten Stadt der Welt macht. Außenrum leben 4-mal so viele Menschen in dem urbanistischen Chaos, das pauschal Banlieue genannt wird. Der Peripherik trennt die beiden Sphären scharf. Auf diese Schranke in den Köpfen und am Boden richtet sich der Blick aller 10 Star-Architekten, die an dem Wettbewerb teilgenommen haben. Die Schranke hat bis jetzt jeden neuen urbanistischen Wurf verhindert, mit Ausnahme des Geschäftsviertels La Défense im Westen und des Stade de France im Norden, diesen einzigen Vorstößen des Zentrums in die fremde Welt außerhalb. Beide sind heute die dynamischsten Entwicklungszonen im ganzen Großraum. Die Schranke muss also zur Schwelle werden, darin sind sich alle einig. Heute Abend erklären die Architekten ihre Modelle und Skizzen dem Staatspräsidenten. Nach allem, was man weiß, werden sie Sarkozy vergessene Grünzonen vorführen, wie den riesigen Park von La Courneuve. Ein Katzensprung nur vom Zentrum, aber bereits völlig außerhalb des Blickfeldes. Die Seine-Schleifen mit ihren Halbinseln, die heute mit Industrie- und Lagerhallen vollgestopft sind, wo aber neue, attraktive Wohn- und Flanierzonen entstehen könnten. Sarkozy wird futuristische Hochbahnen sehen als Antwort auf die Erschließungsmisere in der Banlieue, nachhaltige Wohngebiete und einen Hauptbahnhof gleich hinter der Ringstraße, da wo die Banlieue-Revolte tobte. Einen Bahnhof, der den gesamten Verkehr aus London, Brüssel und Frankfurt aufnehmen würde, der heute etwas weiter südlich in zwei Bahnhöfen endet. Ringsrum sind riesige urbanistische Entwicklungen denkbar, ohne damit das historische Zentrum zu verletzen. Die Preisfrage wird aus diesem Groß-Paris mehr werden als ein neuer großer Plan. Noch empören sich sogar die Soziologen im prestigeträchtigen Saint-Germain-des-Prés alleine beim Gedanken, dass ihre Hochschule nur schon in die Nähe dieses No-Man's-Lands ausgesiedelt würde. Und der Kleinkrieg um die politische Verantwortung für die städtebauliche Zukunft tobt bereits. Immerhin, mit derart geballter Geisteskraft wurde Paris schon lange nicht mehr gedacht. Und fest steht, die Stadt quält sich zunehmend in der Einsicht, vielleicht noch die schönste, aber nicht mehr eine der einflussreichsten Metropolen der Welt zu sein. Womit die Bereitschaft eigentlich nur weiter steigen kann, den Schritt über den Peripherik hinaus tatsächlich zu wagen.
Das war Philipp Scholkmann in Paris. Und das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Martin Dora. Für die Nachrichten Christian Lischer. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.